Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Der FC Bayern hat also einen neuen Trainer. Auf FCB TV wurde es bestätigt. Niko Kovac ist der neue Übungsleiter beim FC Bayern, tritt die Nachfolge von Jupp Heynckes an. Das haben die Spatzen ja auch in den letzten Wochen schon immer ein bisschen durch die von den Dächern gepfiffen, dass eben Kovac wohl der geeignete Mann wäre, den sich zumindest der Vorstand des FC Bayern ausgesucht hat, um die Trainerposition zu besetzen. Eine Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist Niko Kovac bereit für den FC Bayern? Bei Eintracht Frankfurt hat er unter Beweis gestellt, dass er ein guter Trainer ist, hat aus einem Abstiegskandidaten einen Aspiranten für die europäischen Plätze geformt. Aber reicht das für den FC Bayern? Das fragen wir unseren Bayern-Experten von mirsanroth.de, den Justin Kraft. Hallo Justin.
Hi.
Ja, wie ist deine Einschätzung zu Niko Kovac? Es zeichnete sich ja ab, deshalb groß überrascht wirst du sicherlich nicht gewesen sein. Was sagst du zum neuen Trainer?
Grundsätzlich muss man Kovac natürlich erstmal loben für das, was er bei Frankfurt in dieser Saison auf die Beine gestellt hat. Die spielerische Entwicklung ist nicht unter den Tisch zu kehren. Grundsätzlich, ja, bin ich so zwischen gespannt und enttäuscht, weil es gab ja durchaus auch noch andere Kandidaten wie Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, die ich persönlich zumindest für das Profil des FC Bayern als besser empfunden hätte. Aber klar, Kovac hat seine Chance auch verdient.
Der FC Bayern, das wird immer wieder gesagt, hat vor allen Dingen natürlich auch diesen Stallgeruch bei Kovac gesehen. Er hat 2 Jahre bei den Bayern gespielt, Anfang der 2000er, hatte also immer noch eine Verbindung zum Club und das ist ja Uli Hoeneß unheimlich wichtig. Ist das Hoeneß Handschrift, die diese Trainerverpflichtung trägt?
Auf jeden Fall auch Uli Hoeneß. Es drang ja auch so ein bisschen durch, dass bei Thomas Tuchel zum Beispiel Differenzen im Verein darüber waren, ob er da überhaupt reinpasst. Es würde schon in Uli Hoeneß ein neueres Konzept für den FC Bayern passen, dass da jetzt jemand kommt, der Stallgeruch hat. Ich frage mich immer so ein bisschen, ob das wirklich ein Kriterium ist, was so übergeordnet sein sollte, weil die erfolgreichsten Zeiten des FC Bayern kamen halt meistens, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, mit externen Kräften, wenn ich da an Louis van Gaal zurückdenke, oder auch mit Matthias Sammer und Reschke und Co.
Und selbst Jupp Heynckes in seiner ersten Phase beim FC Bayern hatte ja keinen Stallgeruch. Wenn man auf die Trainer mit Stallgeruch guckt, war eigentlich der Einzige, der so wirklich erfolgreich war, Franz Beckenbauer. Und der hatte ja nur widerwillig für ein halbes Jahr mal übernommen, als er eingesprungen war. Ansonsten Sören Lerby zum Beispiel, das ist ja ziemlich in die Hose gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, teilweise ist es auch so, dass das so externe Kräfte einfach auch nochmal neue Perspektiven in den Verein bringen. Und warum sollte das schlecht sein? Man hat an anderen großen Vereinen in Europa gesehen, dass sie an diesem Stallgeruch auch kaputt gehen können. Wenn ich da an Ajax Amsterdam zurückdenke, die jahrelang von der europäischen Bühne verschwunden waren.
So ist korrekt. Jetzt hast du schon gesagt, Kovac bei Eintracht Frankfurt muss man ihn absolut loben für das, was er da geschafft hat. Innerhalb von 2 Jahren eben den Club aus der Abstiegszone rausgeführt in höhere Weihen, ja vielleicht sogar ins europäische Geschäft. Muss man mal abwarten, wo es dann genau hingeht, vielleicht ja sogar in die Champions League. Aber meine Eingangsfrage, reicht das, um beim FC Bayern bestehen zu können? Denn bei Eintracht Frankfurt hat er ja weder eine Dreifachbelastung gehabt, wie er jetzt bei Bayern München wo er drauf treffen wird und wo er dann eben auch in der Trainingsdosierung mit umgehen muss. Und er hatte vor allen Dingen auch nicht mit so großen Stars zu tun und vor allen Dingen so manchmal auch etwas eigenwilligen Stars wie beim FC Bayern.
Ich glaube, das erste Mal und einzige Mal, wo er wirklich mit Stars zu tun hatte, war ja bei Kroatien, wo er, glaube ich, sogar mit Luka Modric große Probleme hatte. Letztendlich war das da keine einvernehmliche Trennung irgendwie, die ich da in Erinnerung habe. Aber ich bin auch kein Fan davon, jetzt zu weit zurückzublicken und ihm da irgendwie einen Strick draus zu drehen. Er hat die Chance sich absolut verdient. Frankfurt hat sich unter ihm spielerisch weiterentwickelt. Aber wie du auch sagst, ich habe so meine Zweifel. Wenn es jetzt in einem Halbfinale zum Beispiel gegen Real Madrid kommt, dann haben die natürlich einen etwas besseren Kader als der FC Bayern, wenn auch auf höherem Niveau. Und dann verlange ich von einem Trainer oder erwarte ich von einem Trainer des FC Bayern, dass er die taktischen Kniffe hat, um diesen Rückstand so ein Stück weit auch aufzuholen. So, und da frage ich mich, ist Niko Kovac jetzt wirklich derjenige, der das bringen kann. Bei Frankfurt, wie gesagt, die spielerische Entwicklung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist der Spielstil der Frankfurter dann doch zu pragmatisch, um dass ich jetzt sagen kann, Mensch, da bin ich total von überzeugt, was er da entwickelt hat. Das ist absolut Bayern-Niveau. Mhm. Das muss er jetzt natürlich dann erstmal nachweisen, wenn er bei den Bayern ist. Da habe ich meine Zweifel, aber ich lasse mich wirklich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. In dem Fall habe ich wirklich sehr gerne Unrecht.
Was man in dem Fall ja auch sagen muss, Real Madrid im Halbfinale zu schlagen und noch den taktischen Kniff voraus zu sein, das hat ja nicht mal Pep Guardiola geschafft.
Ja, das ist, wenn man jetzt vom 4-0 damals ausgeht, ist das natürlich richtig. Aber das ist natürlich auch wieder eine ganz eigene Geschichte, über die wir hier wahrscheinlich eine Stunde Podcast machen könnten und diskutieren könnten.
Jetzt hat ihm der FC Bayern, dem guten Kovac, der ja auch irgendwo gefordert ist, so ein bisschen zumindest auch einen Umbruch in der Mannschaft noch einzuleiten, da eben ein bisschen was zu bewirken, für meine Begriffe wieder so ein paar Knüppel schon vorab zwischen die Beine geworfen hat, nämlich mit Ribéry und Robben verlängert. Das sind ja nur zwei, die jetzt auch nicht unbedingt so klaglos alles hinnehmen, wenn sie eben mal nicht spielen. Kann sich Kovac gegen die Jungs durchsetzen, wenn sie denn eben nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sein sollten? Und das deutet sich ja zumindest so an, dass sie es zumindest nicht mehr eine volle Saison über sein können.
Ich sehe da auch tatsächlich ganz große Differenzen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit 2008, 2009, wenn auch auf ganz anderem Niveau, weil damals hat Bayern auch neue Impulse gebraucht. Sie haben jemanden gebraucht, der wirklich überspitzt formuliert eine Revolution bringen musste. Und das war damals Louis van Gaal, der tatsächlich einen riesengroßen Umbruch gestaltet hat, auch mit Spielern aus der eigenen Jugend, wenn ich da an Thomas Müller zurückdenke. Und so ein Trainer bräuchte der FC Bayern jetzt auch. Kovac kann das nachweisen, dass er so einer ist. Aber dann frage ich mich, wenn man sich bewusst ist, dass man jetzt neue Impulse braucht, falls das wirklich der Fall ist, dass sie sich darüber bewusst sind, warum verlängere ich dann mit allen beiden Spielern? Also ich hätte es vielleicht nachvollziehen können, wenn ein Spieler die Verlängerung bekommt, dass man da guckt, wer ist jetzt noch besser in Form. Bei beiden deutet sich ja, wie du auch gesagt hast, an, dass sie nicht mehr eine komplette Saison abliefern können. So, dann nehme ich mir da einen raus, der halt ein bisschen besser ist als der andere noch. Und mit dem anderen sehe ich, dass ich jetzt die Saison wirklich herausragend zu Ende bringe und die meinen würdigen Abschied bringe. Und in der nächsten Saison hat man dann noch eins da, der mit seiner Erfahrung als Backup vielleicht fungieren kann, falls er diese Rolle akzeptiert. Das wäre für mich eine optimale Lösung gewesen. Andererseits muss man auch sagen, ich stecke nicht so tief im Verein drin, dass ich zu 100% beurteilen kann, ob diese Entscheidung mit der Verlängerung jetzt richtig ist oder nicht. Ich kann da bloß meine Zweifel äußern und wie ich vorhin gesagt habe, ich habe sehr gerne Unrecht.
Und was ja auch immer wieder gesagt wird, gerade in Beziehung zu Franck Ribéry, der hat ja einen unheimlichen Draht zu Hoeneß. Also was dann eben auch mitschwingt, ist, dass Ribéry auch dann ein Hoeneß-Mann ist. Ein Hoeneß-Mann auf dem Feld, ein Hoeneß-Mann auf der Bank. Ist das jetzt auch ein Zeichen dafür, dass Hoeneß sich auch im internen Duell mit Kalle Rummenigge, über das wir ja auch so in den letzten Wochen, Monaten immer wieder zu lesen hatten, auch wenn die beiden sich durch Jupp Heynckes wieder angenähert haben, dass Hoeneß da jetzt wieder so die Nase ein bisschen vorn hat, weiterhin der richtig starke Mann ist und Rummenigge dann doch eher die zweite Geige spielt?
Das ist auf jeden Fall der Eindruck, der jetzt von außen, von innen nach außen drängt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, Hoeneß hätte es besser getan, wenn er seine gesamte Kompetenz und seine Aura in den Hintergrund gestellt hätte und wirklich in den Dienst des Vereins gestellt hätte. So entsteht jetzt leider das Bild, dass er als Patriarch von oben alle Entscheidungen trifft und das ist einfach schade, weil die beste Zeit hatte der FC Bayern wirklich in den letzten Jahren, als da wirklich eine Multiführung, will ich es mal nennen, so verschiedene Einflüsse von außen, von innen, die sich gegenseitig ergänzt haben und wo eine Diskussionsbasis entstand, die wirklich hilfreich auch war für den Club. Das alles ist in den letzten Jahren so ein Stück weit verloren gegangen, das finde ich schade. Und ich glaube, dass Uli Hoeneß da einen sehr großen Anteil dran hat.
Denn er hat ja auch nicht nur jetzt wohl Niko Kovac als Trainer durchgesetzt, sondern vorher auch den Sportdirektor Hasan Salihamidžić eingesetzt. Und Salihamidžić und Kovac, die sind eng befreundet. Gut, das wird jetzt sicherlich auch bei der Trainerverpflichtung dann einen sehr, sehr kurzen Dienstweg ermöglicht hatten. Aber was man ja auch gehört hat, Kovac, der hatte letztlich sowieso schon eine Freigabeklausel für den FC Bayern sich in den Vertrag schreiben lassen. Hat er sich da schon vielleicht irgendwo mal was angedeutet?
Ja, also das ist natürlich, das wäre jetzt reinste Spekulation, weil da habe ich natürlich auch keine Kenntnisse, warum er das gemacht hat. Vielleicht wollte er sich diese Option einfach offen halten, ohne dass da irgendwas Konkretes war. Bei Salihamidzic hat man jetzt in den letzten Monaten gesehen, da war ich auch sehr überrascht von, dass er tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen zu sein scheint. Also nicht alles, was Stallgeruch ist, muss automatisch schlecht sein. Er wurde von vielen unterschiedlichen Quellen, die auch unabhängig vom Verein sind, sehr gelobt für seine akribische Arbeit und für seine Ideen. Ich würde es sogar gut finden, wenn er in den nächsten Monaten und Jahren sukzessive immer mehr Entscheidungsfreiheit auch von oben bekommt, weil ich tatsächlich glaube, dass die Obrigen, speziell Hoeneß, ihn da ein Stück weit auch einschränken. Aber da muss ich auch meine Zweifel revidieren. Da hatte ich damals Unrecht, als ich gesagt habe von Anfang an, wie kann man Salihamidzic in dieser Situation nur verpflichten. Ich hoffe, dass es mit Kovac dann in einigen Monaten auch so ist.
Also auch da würdest du dich natürlich gerne irren. Ja, das habe ich schon verstanden. Wenn wir nochmal auf die möglichen Alternativen zu Kovac kommen, Thomas Tuchel, da hattest du ja auch vorhin schon gesagt, da waren sich die beiden Mächtigen beim FC Bayern, da waren sich Rummenigge und Hoeneß nicht ganz einig, weil er so eine schwierige Persönlichkeit ist, oder waren sie auch fußballerisch von ihm nicht überzeugt? Wie würdest du es einschätzen?
Ich habe so ein bisschen Problem damit, überhaupt nicht damit, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Thomas Tuchel nicht der richtige Trainer für den FC Bayern ist. Diese Entscheidung steht ihnen absolut zu. Es gibt Argumente gegen ihn, es gibt Argumente für ihn. Die Entscheidung hat der Verein getroffen. Aber seit November oder ich glaube sogar kurz vorher schwebte dieser Name über der Sebener Straße. So, und dann brauchen sie bis März, um zu begreifen, dass Jupp Heynckes nicht noch eine Saison ranhängen wird. Und dann kommt auf einmal durch, dass sie bei Thomas Tuchel anrufen und fragen, hey, hast du nicht vielleicht doch Lust? Also das ist ja unfassbar dilettantisch. Und das ist der Vorwurf, den ich dem Verein dann in dem Fall auch mache. Plus die Tatsache, dass ich bei allen Kandidaten, die genannt wurde, überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass da so ein übergeordnetes Konzept irgendwie ist, so ein Profil. Weil wenn man einen Trainer sucht, dann erstellt man ja ein Profil, was muss er alles können? Das Einzige, was durchgedrungen ist, war wirklich deutsche Sprache beherrschen und eventuell Stallgeruch. So, und da muss ich wirklich hinterfragen, sind das jetzt die beiden Kriterien, die tatsächlich so übergeordnet sind, dass ich meinen eigenen Auswahlkreis so sehr einschränke und begrenze, dass ich am Ende notgedrungen jemanden aus der Bundesliga sehr wahrscheinlich nehmen muss. Und das ist so ein Stück weit auch der Vorwurf, den ich dem FC Bayern in der Hinsicht mache, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da eine übergeordnete Strategie war. Und dann danach geguckt wurde, okay, welcher Trainer passt zu dieser Strategie, wen können wir da verpflichten und diesen dann eben auch an die Sebener Straße zu holen. Das bezweifle ich, dass das der Fall war.
Passt aber irgendwo so ein bisschen gesamt ins Bild momentan beim FC Bayern, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber auch im Jugendbereich ist man ja momentan von einer wirklich klaren Idee, wo man hin will, weit entfernt. Man hat ein Nachwuchszentrum, aber irgendwie nicht so den Plan, was man mit diesem Nachwuchszentrum eigentlich will. So hat man zumindest den Anschein nach außen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie ich es gerade gesagt habe, der Verein braucht, und das war zwischen 2009 und 2016 in jedem Fall so, braucht wieder eine übergeordnete Strategie, eine Philosophie, wonach gehandelt wird. Und dann muss der gesamte Club auch danach ausgerichtet werden. Nicht statisch, es kann durchaus auch flexibel sein, aber es braucht halt irgendwie eine Wegbeschreibung, um die Ziele zu erreichen. Man kann nicht sagen, ich setze mir dieses Ziel und dann habe ich keine Wegbeschreibung dafür. So, und im Jugendbereich zeigt sich jetzt auch, ich glaube, 3 oder 4 Trainer haben für die neue Saison noch überhaupt keinen neuen Vertrag bekommen, obwohl sie mitunter hochverantwortlich dafür waren, dass der FC Bayern da jüngst Erfolge gefeiert hat. Und da frage ich mich schon, wo bleibt diese übergeordnete Strategie? Wo bleibt die Wegbeschreibung, um die Ziele in der Zukunft zu erreichen? Nachwuchsleistungszentrum auf der einen Seite, wunderbar, super. Aber wenn ich kein Konzept habe und das nicht umsetzen kann, dann ist das alles nichts wert.
Was ist letztlich von dem geblieben, was Matthias Sammer auch erarbeitet hatte, zumindest erarbeiten sollte?
Ja gut, was ist geblieben? Es ist eine sehr philosophische Frage auch. 2016 war man in der Situation, okay, Pep Guardiola hört jetzt auf, aber wir haben eine sportliche Basis auch, die Matthias Sammer auch mitentwickelt hat. Wir haben eine übergeordnete Strategie. Warum versuchen wir jetzt nicht, da weiterzumachen? Stattdessen holt man mit Carlo Ancelotti jemanden als Trainer in die Profis, zu den Profis, ja, der so ein bisschen als Verwalter bekannt war, obwohl wirklich auch dem Verein bewusst sein musste, dass der Kader halt über dem Zenit ist und dass es jetzt jemanden braucht, der vielleicht aus dieser Strategie heraus neue Ideen entwickelt. Und da hat sich schon angedeutet, dass Carlo Ancelotti für die Profis nicht die richtige Entscheidung war. Ja, und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man zum neuen Jahr so einen Mann an die Seitenlinie holt. Julian Nagelsmann beispielsweise ist jemand, der für die Moderne des Fußballs absolut steht. Auch das Argument mit der Erfahrung ist immer so ein bisschen zu relativieren. Der Mann steht schon 10 Jahre an der Seitenlinie und hat international im Clubfußball mehr Erfahrung gesammelt als jetzt beispielsweise Niko Kovac als Trainer. Bei Thomas Tuchel war es ebenfalls so, dass er eine sportliche Strategie mitgebracht hätte, die zu dem gepasst hätte, was zwischen 2009 und 2016 war. Aber wie gesagt, es gibt für jeden Argumente für und dagegen. Und ich, auch wenn ich Kovac jetzt nicht zutraue, werde ich ihm die Chance geben, dass er mir beweist, dass er so ein Trainer ist, der da neue Wege einschlagen kann.
Wie viel Zeit werden ihm die Bosse denn geben, beim FC Bayern dann auch neue Wege zu gehen? Das wird ja auch nicht von heute auf morgen gehen. Ein bisschen Eingewöhnungszeit muss er ja haben. Aber beim FC Bayern ist ja die Vorstellung, dass man zwar was Neues entwickelt, aber gleichzeitig trotzdem Erfolg hat. Also dass man im Grunde ja den Spagat schafft. Das muss er jetzt tun. Wie viel Zeit werden Hoeneß und Rummenigge ihm geben und geben können?
Also in der Vergangenheit war es ja immer so, dass grundsätzlich jeder Trainer ungefähr eine Saison bekommen hat. Ich glaube, mit Klinsmann war es mal anders. Der ist in der Rückrunde dann schon geflogen, weil es wirklich zu eklatant war und der Unterschied dann zu groß war. Aber sonst gab es meistens für jeden Trainer so ungefähr eine Saison. Man wird dann zur Winterpause sich wahrscheinlich erstmal zusammensetzen und gucken, was war jetzt in der Hinrunde, wie ist es gelaufen, wie ist der Ausblick jetzt für die kurzfristige Zukunft und dann wird man sehen, wie die Rückrunde läuft und da wird sich dann entscheiden, ob Kovac tatsächlich der Mann für die Zukunft ist oder ob man 2019 dann ja die vielen Optionen, die dann auf dem Markt sein werden, Nagelsmann, der jetzt 2018 anscheinend nicht zu haben war, und beispielsweise auch Joachim Löw, falls er nicht verlängern sollte beim DFB, ob man dann bei diesen Optionen vielleicht zuschlägt.
Oder Jupp Heynckes, man kann es ja nie wissen, vielleicht kommt er ja auch nochmal wieder. Schäferhunde leben ja auch leider nicht ewig, wie ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung berichten kann. Wir werden es auf jeden Fall einfach sehen und natürlich freuen wir uns auf die neue Saison und dann auf Niko Kovac bei den Bayern und werden das ganz genau beobachten, wie er einschlägt und ganz genau werden es auch die Kollegen von Mirsan Roth natürlich begleiten. Schaut vorbei in den Blog von Justin Kraft und seinen Kollegen. Justin, vielen Dank für heute.
Immer gern.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.